Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Ein christliches Ehepaar hat zwei Kinder, zwei Jungs. Er engagiert sich enorm in seiner theologischen Tätigkeit. Sie sorgt sich um die Kinder. Das Geld, was sie haben, reicht gerade so. Und dann passiert es. Plötzlich und unerwartet stirbt der Mann. Kein Geld mehr zur Verfügung. Die Frau sieht nur den Ausweg, dass sie sich Geld leiht von einem Gläubiger. Aber irgendwann ist es auch mal genug. Und er sagt, nun bitte zahle mal zurück. Ich habe nichts. Ich kann nicht. Okay. Wenn das so ist, dann werden deine beiden Söhne bei mir arbeiten. Das macht die Frau. Sie schreit zum Herrn. Sie geht hin, wo ihr Mann gearbeitet hat und sagt, was soll ich denn tun? Übrigens, die Geschichte ist nachzulesen im 2. Könige, im 4. Kapitel. Sie weiß nicht mehr ein noch aus. Ich kann nicht mehr. Dann haben wir dieses Lied gesungen am Anfang. Und dann fragt man sich, wie soll es weitergehen? Sie schreit förmlich den Propheten Elisa an. Elisa war ja ein von Gott berufener Mann. Er war der Nachfolger von Elias. Er hat die Prophetenschule von ihm übernommen, wo der Mann gearbeitet hat. Und dann ist er gestorben, plötzlich und unerwartet. Ist denn nicht ihr verstorbener Ehemann nicht auch ein gottesfürchtiger Mann gewesen? Das lässt den Gläubiger überhaupt nicht, beeindruckt ihn gar nicht. Er hat seine Forderung und die Forderungen sind berechtigt. Sie hat sich Geld geliehen, irgendwann muss sie zurückzahlen. Das Gesetz gibt ihm Recht. Damals war es eben auch so, dass wer nicht zahlen konnte, mit etwas anderem liefern musste. Und in diesem Fall ist das Gerichtsurteil unanfechtbar. Die Kinder müssen für ihn arbeiten. Vielleicht ist er ja doch ein bisschen barmherzig. Aber das liegt bei ihm. Trotzdem kann niemand das Recht in Frage stellen auf Begleichung der Schuld. Wenn er das Gesetz genauso anwendet, gibt es kein Erbarmen. Sie spürt, die Lage ist aussichtslos. Und deswegen wendet sie sich in ihrer Verzweiflung an den Propheten. Dadurch zeigt sie, dass ihre jegliche Hoffnung entschwunden ist. Sie kann ihr Problem nicht mehr alleine lösen. Aber obwohl wir von Gott nie unter das Gesetz gestellt wurden, müssen wir doch die hilflose und armselige Stellung unter dem Gesetz begreifen, wenn wir seine Gnade in der rechten Weise wertschätzen wollten. Und dabei kann dieses Beispiel dieser armen Witwe uns helfen. Auch wenn wir vielleicht nicht in einer vergleichbaren Situation sind. Leider kann ich euch aus technischen Gründen jetzt nicht ein Bild von Caspar David Friedrich zeigen. Aber ich versuche, euch das Bild bildhaft darzustellen. Caspar David Friedrich hat ein Bild gemalt. Der Vordergrund ist dunkel. Bisschen nicht direkt in der Mitte, ein bisschen an der Seite steht ein Mönch. Am Rand von Klippen. Davor tosendes Meer, dunkel, gewaltig. Der Mönch wirkt winzig angesichts des offenen Meeres und des weiten Strandes, was darunter liegt. Und über dem Meer, da stehen so dicke, finstere Wolken, die sogar das Meer einschwärzen. Man merkt, ein Gewitter steht bevor. Bald werden Blitze und Donner über die Mönche hinwegziehen. Und da stellt sich die Frage, warum bleibt der Mönch dort stehen? Warum rettet er sich nicht? Warum ist er allein? Wo sind seine Mitbrüder? All diese Fragen beantwortet das Bild nicht. Der Maler schafft es, uns förmlich in dieses Bild hineinzuziehen. Sind wir nicht auch manchmal so allein, so verlassen, wie vielleicht der Mönch? Die schwarzen Wolken werden zum Symbol. Wer riesige Probleme hat und nicht weiter weiß und auch nicht weiß, wie er sie lösen kann, dem braut sich die Zukunft zusammen wie ein heraufziehendes Gewitter. Aber man muss bei diesem Bild etwas genauer hinschauen. Der Blick muss nach oben gehen. Über dem Kopf von dem Mönch wird es ganz sachte hell. Und je weiter man nach oben schaut, wird es immer heller. Der Mönch kann aus seiner Perspektive, wo er nur nach unten schaut, die Helligkeit nicht sehen. Aber sie ist da, weil sie von der Sonne punktuell beschienen wird. So dunkel es auch im Leben sein mag, deute ich dieses Bild auch so, gibt es doch eine hellere Wirklichkeit. Das Gewitter zieht vorüber. Kein Ort der Welt ist immer von Gewittern überzogen. Nur, bis es soweit ist, bis es aufklart. Ist übrigens, ich habe dieses Wort gelesen, so ein fantastisches Wort. Aufklart. Da braucht es Geduld, Hoffnung, Vertrauen in bessere Zeiten. Für mich heißt diese Haltung Gott vertrauen. Vertraue Gott. Er wird's recht machen. Was wir aber sehr wohl auf uns anwenden können, ist das Wirken der Gnade, die wir im Blick auf diese Frau verfolgen können. Ist ja richtig interessant, wenn man die Geschichte sich so im Einzelnen anschaut. Die Witwe, sie breitet ihr gesamtes Leben vor Elisa aus. Sie macht sich verletzlich und vertraut ihm, obwohl sie ihn nur flüchtig kannte. Jetzt, und das ist so fantastisch, sie geht zu ihm hin und schreit, und nun ist er gefordert. Jetzt muss er was machen. Ihr Hilferuf findet Gehör. Doch bevor er ihr irgendwelche Anweisungen gibt oder irgendwie sie unterstützt, möchte er, dass sie ihm ihre völlige Armut gesteht. Und sie sagt: Ich habe nichts mehr. Alles ist aufgebraucht. Bis auf eins. Auf die Frage nämlich, was sie im Hause hat, kann sie nur auf eine einzige Sache verweisen. Ein Krug voll Öl, wie man ihn für Salbung verwendet. Nichts zum Backen, gar nichts. So kurz ist die Liste ihrer Besitztümer. Ein Krug voll Öl. Wer seine irdischen Güter so mühelos zusammenfassen kann, mag verständlicherweise um Hilfe rufen. Und wäre der Krug von besonderem Wert, dann hätte ihn der Gläubige ja schon längst genommen. Gleichwohl maß sie ihm doch einen gewissen Wert bei, denn sie hatte ihn andererseits nicht einfach entsorgt. Für den Gläubiger war das ein wertloser Gegenstand. Welchen Nutzen könnte dieser Krug voll Öl denn nun für sie haben? Das mag ihr Gedanke gewesen sein. Ähnlich dachten die Juden auch über den Tod Jesu nach am Kreuz. Er hatte für sie nur gering, wenn nicht eigentlich gar keinen Wert. Sie verlangten Zeichen. Doch Paulus verkündete einen gekreuzigten Christus. Für sie ist er doch ein Stein des Anstoßes gewesen. Doch für die, die gerettet sind, ob Juden oder Griechen, ist das Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit. So heißt es im 1. Korinther 1 in den Versen 18 und 25. Leere Gefäße. Da nun sowohl das Urteil der armen Witwe als auch das Gläubigers über den Wert des Gegenstandes festgestellt wurde, ist der Weg für Gottes Handeln bereit. Der Prophet weist die Frau an, gibt ihr einen Auftrag. Sie soll sich draußen bei ihren Nachbarn und überall, wo es möglich ist, Gefäße borgen. Sie hat sich schon Geld geborgt und jetzt Gefäße borgen. Und zwar nicht wenige. So viel wie möglich, sagt er. Warum nur? Und jetzt auch noch diese Ausforderung. Dann soll sie hinter sich und ihren Söhnen die Tür schließen und die Gefäße der Reihe nach alle aufstellen. Und dann soll sie ihr Gefäß nehmen und soll alle anderen Gefäße damit befüllen. Nochmal, damit wir das wirklich verstehen. Sie hat ein Gefäß mit Öl. Und jetzt hat sie eine Reihe von Gefäßen mit Öl. Leere Gefäße, Entschuldigung. Und sie hat eins, das Öl drin. Und sie soll die anderen Gefäße mit dem füllen. Frage an euch zum Nachdenken, wer würde das von euch machen? Ist es doch nur ein Umfüllen von einem Gefäß ins andere? Dann ist doch ihr Gefäß leer. Zweitens, warum im Verborgenen mit ihren Söhnen? Und sie soll das, was voll ist, beiseite stellen. Gehorsam folgt sie den Anweisungen. Sie macht sich mit ihren Söhnen zusammen ans Werk. Sie diskutiert nicht über den Sinn dieser Anweisung. Also für mich persönlich, ich hätte sicher diskutiert. Sondern sie führt einfach mit großer Sorgfalt aus, was ihr aufgetragen wurde. Sie hätte denken können, wer hat jemals von Gefäßen gehört, die gefüllt wurden, ohne dass die dafür notwendige Flüssigkeit vorhanden ist? Doch der Glaube diskutiert nicht. Er verlässt sich. Der Glaube verlässt sich auf Gott und seinem Wort, ganz gehorsam. Hinter verschlossenen Türen gehen die drei ans Werk. Gott handelt übrigens oft im Verborgenen an einem Menschen. Denn sein Wirken muss persönlich und im Herzen geschehen. Erst im Nachhinein mögen sich dann die Auswirkungen in der Öffentlichkeit zeigen. So auch hier. In der Ruhe der Abgeschiedenheit stellt sie fest, dass es sich das Wort des Propheten als wahr erweist. Alle Gefäße sind mit Öl gefüllt. Ist das nicht fantastisch? Alle, die sie sich gebeugt hatte. Keins ist leer geblieben. Elisa hat vorher nicht gesagt, wie viel Öl fließen würde. Doch darf sie feststellen, dass die Realität ihre kühnsten Erwartungen noch übertrifft. Dieses kleine Gefäß, der bis dahin wenig Bedeutung beigemessen wurde, liefert Öl für alle Gefäße. Kein einziges bleibt leer. Auch ist kein Gefäß nur halb gefüllt. Sie hält erst inne, als alle voll sind. Sie hätte zählen können, wie viele Gefäße sie geborgt hat. Aber würde sie deswegen den Wert erfahren? Doch eins würde ihr immer verborgen bleiben. Wie viel Öl aus ihrem Krug hätte fließen können? Jetzt, da alle Gefäße mit Öl befüllt sind, handelt sie genau richtig. Sie bekommt den Auftrag, das Öl zu verkaufen. Sie hat Gnade empfangen und sie gibt diese Gnade weiter. Sie ist mit einem Mal frei von Schuld. Sie ist frei gegenüber dem Gläubiger. Denn sie könnte ja niemals die gesetzlichen Forderungen erfüllen. Aber jetzt kann sie es tun. Nun wird sie davon befreit, aber nicht dadurch, dass sie es ignoriert, sondern indem ihre Schuld voll und ganz getilgt ist. Wir sind frei von Schuld, weil Jesus Christus sie voll und ganz getilgt hat. Die Witwe ist entlastet. Der Gläubige ist zufrieden. Und ihre Zukunft, für sie ist gesorgt. Aber ist das alles? Ja, das ist alles, was sich die Witwe erhofft hat. Aber reicht das aus? Die klare Antwort lautet nein. Denn wovon soll sie jetzt leben? Sie hat ja die Forderung erfüllt. Und es fehlen ihr weiterhin sämtliche Möglichkeiten, in Zukunft schuldenfrei zu bleiben. Vorher war sie nicht imstande, sich vor der Not zu schützen. Daran hat auch die Tilgung der Schuld nichts geändert. So müssen auch wir lernen, die Tilgung unserer Schuld gibt uns noch keine Kraft für ein verändertes Leben. Aber Gott weiß, was die Witwe zusätzlich benötigt. Er misst nicht nach dem Umfang des Mangels, sondern rechnet auch ihre Zukunft, ihre zukünftigen Bedürfnisse mit ein. Und so fordert der Prophet sie auf: Du aber und deine Söhne lebt vom Übrigen. Da sind wir wieder an dem Punkt: Gott vertrauen. Gott wird es richten. Hier endet die Geschichte. Die Witwe hat ihre Lage erkannt und eingesehen, dass sie selber nichts kann. Dadurch lernt sie, beschenkt zu werden. Wie verstehen wir diese Begebenheit für uns? Er, durch den all die Schuld getilgt wurde, ist derjenige, der uns auch stets und mit allem versorgt, wenn wir uns vertrauensvoll an ihn wenden. Ist das nicht fantastisch, wie es in Matthäus 6, Vers 32 heißt? Und da muss ich ganz einfach gedanklich eben nochmal bei den Ameisen sein, die kleinen Winzlinge. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Ist das nicht fantastisch? Er weiß es. Und wir können uns darauf verlassen, dass er es weiß. Der Herr segne uns. Amen.